Standort Nummer 1. Wir kommen die Geschichte des Bergbaus. Wir kommen im Besichtigungsstollen Alter Martin, Stari Martin, welcher ein Kulturdenkmal der Graupener Bergbaulandschaft ist. Er wurde 2019 als ein Teil der Bergbauregion Erzgebirge in die Liste des UNESCO-Weltkulturerbes aufgenommen. Graupen, Grubka, ist eines der ältesten Zinnerzvorkommen im Erzgebirge. Hier wurde Zinn bereits im 12. Jahrhundert gefördert. Zu Beginn wurde das Erz durch Oberflächengrabungen gewonnen und die Bergleute wurden als Hauer oder Gräber bezeichnet. Im Mittelalter wechselten die Bergleute dazu über, die Erze auszuwaschen, so auch als Ausseifen bezeichnet. Nachdem die oberirdischen Vorkommen erschöpft waren, wechselte man in den Untertagebau über. Bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts wurde das Erz durch das Graben von Gruben gefördert, dies entweder horizontal entlang einer Erzader in Form eines Stollens oder vertikal nach der Neigung der Ader in Form eines Schachtes. Im Erzgebirge wurde Zinnerz am häufigsten aus Stollen gefördert, die eine Länge von 20 bis 100 Metern hatten. Die Größe der unterirdischen Räume war unterschiedlich. In einigen Strecken arbeiteten die Bergleute im Sitzen oder sogar im Liegen. Es gibt jedoch auch mehrere ca. 10 Meter breite und einige bis zu 10 Meter hohe Kammern. Der Bergmann arbeitete im Bergbau mit dem sogenannten Eisen und dem Schlägel, also mit zwei Hämmern, welche im Emblem des Bergbaus abgebildet sind. Das Gestein wurde gewonnen, indem man mit der Spitze des Schlägels in den Fels hineinschlug. Weicheres Gestein wurde mit einer Spitzhacke abgebaut. Der Abraum wurde mit einer dreieckigen Hacke, der sogenannten Haue, weggeschoben und in Schlepptrögen, Beidenkörben, Ochsenbeuteln oder Schubkarren abtransportiert. Erst viele Jahre später wurden Schienen in die Gruben gelegt und das Fördergut konnte in einem Grubenwagen, der auch als Hund bezeichnet wurde, aus dem Stollen ausgefahren werden. In der Graupener Gegend sind 164 alte Bergwerksanlagen registriert. Die bedeutendste von diesen ist der Stollen Alter Martin, in welchem sich der ertragreichste Teil der Zinnader mit Namen Lukas befindet. Im Jahr 1864 wurden die Bergwerke in Graupen von den Unternehmern Lewald und Schiller gekauft. Nachdem sie einige alte Grubenteile erforscht hatten, stellten sie fest, dass sich die Zinnader in einem Winkel von 35 Grad in der Gesteinsmasse befindet und dass sie unter dem Mückenturm an die Oberfläche trat und ihre Richtlänge 2 Kilometer betrug. Die Ergebnisse der Erforschung zeigten auch, dass sich die ergiebigsten Teile der Lukasader in einer Tiefe von 60 bis 80 Metern unter der Oberfläche befanden. Also legten sie ein Bergbaufeld an und begannen, den Stollen in den Fels zu treiben. Aus schriftlichen Aufzeichnungen erfahren wir, dass der Martinstollen nach 4 Jahren des Grabens eine Länge von 237 Metern erreichte. Das ursprüngliche Profil des Stollens aus der Zeit von Lewald und Schiller wurde im Jahre 1916 erweitert und für den manuellen Schienenverkehr modifiziert. Die Arbeiten erfolgten unter der Leitung des österreichisch-ungarischen Kriegsministeriums. Und in diesem Stollen beginnen wir mit unserer Besichtigung. Auf den ersten Schienen der sogenannten Schmalspurbahn wurde das Erz in kleinen Holzkarren transportiert, von denen einer am Eingang ausgestellt ist. Später waren die verlegten Gleise breiter und wurden durch Bergbaukarren mit größerem Volumen ersetzt. Die im Freilichtmuseum ausgestellte Bergbaulokomotive mit ihren Wagen transportierte das Fördergut aus dem Stollen mit Namen Neuer Martin. Dieser wurde Mitte des 20. Jahrhunderts als Erkundungsbergwerk eingerichtet. Heute dient das verschlossene Stollenportal mit der heiligen Barbara, der Schutzpatronin aller Bergleute, als Denkmal. Die Rekonstruktion des Stollens Alter Martin wurde im Jahr 2000 abgeschlossen. Seit diesem Jahr gibt es eine Eisenstrebe, genannt Heizmann, unter welcher wir uns befinden. Sie können den Zustand vor der Rekonstruktion auf den Fotos erkennen. Nach diesem ersten Abschnitt gehen wir nur noch durch den kahlen Felsen. An Stellen, an denen sich sogenannte Felsfehler befinden, gibt es Holzverstärkungen, die vor Steinschlägen schützen. Bitte seien Sie vorsichtig, wenn Sie über die feuchten und rutschigen Holzstege laufen. Beachten Sie bitte an den niedrigsten Stellen des Stollens, dass Sie mit Ihrem Helm ca. 12 cm an Körpergröße hinzugewinnen. Standort Nummer 2 – Grubenlampen. Hier sind Bergbaulampen aus verschiedenen Zeitperioden ausgestellt. Im Mittelalter leuchteten die Bergleute mit keramischen Kienspannfackeln. Keiner der Bergleute trat in den Untergrund ohne Lederband und Tasche für Docht und Feuerzeug. Der älteste Lampentyp ist eine Grubenlampe, die mit Öl oder Kerosin gefüllt wurde. Später wurden Karbid- und Benzinlampen eingesetzt. Sie wurden noch in den 1970er Jahren verwendet. Zum Vergleich sehen Sie hier die in der heutigen Zeit üblichen mit Batterien betriebenen Leuchten. Standort Nummer 3 – Originalprofil. An dieser Stelle haben wir die Möglichkeit, rechtsseitig das ursprüngliche Stollenprofil zu sehen, das in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts von Lewald und Schiller geschaffen wurde. Wir befinden uns in dem Hauptstollen, der 1916 verbreitet wurde. Da die genaue Tiefe der Lukasader nicht bekannt war, wurde gleichzeitig mit dem Hauptstollen ein Probestollen geschaffen, um festzustellen, ob die Ader im Gestein nicht bricht und sich nicht in eine andere Richtung fortsetzt. Daher ist der Probestollen nicht in gerader Richtung ausgerichtet, sondern verläuft im Zickzack von rechts nach links. Standort Nummer 4 – Holzverstärkung, Felsfehler. Wie ein regelrechter Felsfehler ausschaut, ist an dieser Stelle erkennbar. Wenn Sie links nach ganz oben schauen, sehen Sie einen markanten hellen Streifen zwischen den Felsblöcken. Hierbei handelt es sich um dünnes, erzleertes Gestein im Felsmassiv. Im Grunde ist dies ein Felseinschluss, der durch Feuchtigkeitseintrag und durch Lüftung verwittert und erodiert. Der Felsbruchabschnitt ist daher mit einer Holzverstärkung gesichert. Standort Nummer 5 – Farbige Wand. Wir befinden uns nun an einer Stelle, die uns zeigt, dass selbst ein dunkler Untergrund bunt und schön sein kann. Wie in Karsthöhlen wurde hier durch langsames Abtropfen und Verdunstung von Wasser ein sogenannter Sinter gebildet. Hierbei handelt es sich um ein weißes Gestein, welches gelösten Kalk enthält. Der Sinter bildet kleine Stalaktiten oder sogenannte Stalaktitenvorhänge aus. Das Wachstum der Stalaktiten in unserem alten Martinstollen beträgt 1 mm pro Jahr. Dank der Fähigkeit von Kalkstein verschiedene Metalle zu binden, entstand hier eine wunderschöne farbige Wand mit dunkelbraunen Flecken, die Eisen enthalten, und stellenweise grauen Flecken, die Molybden enthalten. Standort Nummer 6 – Sprengstofflager. Wir befinden uns neben einem Sprengstofflager, das bis 1945 in Betrieb war. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurden Sprengstoffe in Gruben eingesetzt. Der Sprengmeister war für das Sprengen des Felsens verantwortlich und auch für die sichere Lagerung des Sprengstoffs. Während des Zweiten Weltkriegs wurde dieses Lager auch von der deutschen Armee genutzt. Auf der Grundlage eines Vertrags der deutschen Wehrmacht mit der Bergbaubehörde wurde hier Kriegsmunition gelagert, unter anderem Panzerfäuste. 3 Stück sollen gestohlen worden sein. Ein Täter wurde nie gefasst. Standort Nummer 7. Zugang zum abfallenden Stollen, welcher dann zum Erbstollen Dürholz führt. Nach Angaben von Lewald und Schiller brachen die Bergleute im Jahr 1868 genau an diesem Ort ein. Sie wussten, dass sie einer Ader sehr nahe waren und erwarteten jeden Tag auf diese zu treffen. In den Probestollen, die wir um uns herum sehen können, werden wir Begriffe wie abfallende und ansteigende Stollen erklären. Vom Hauptstollen, in dem wir stehen und der in gerader Richtung verläuft, sehen wir 2 Gänge, die in Richtung der Ader nach oben verlaufen. Diese werden als ansteigende Gänge bezeichnet. Die Strecken, die unterhalb des Hauptstollens nach unten verlaufen, werden als abfallende Gänge bezeichnet. In einer Tiefe von 30 Metern brachen Bergleute im Zweiten Weltkrieg in einen mittelalterlichen Stollen namens Dürholz ein. In der Bergordnung von 1487 wird der Stollen bereits als funktionsfähig erwähnt, so dass er viele Jahre zuvor, vermutlich um 1460, geschaffen worden sein musste. Zu diesem Zeitpunkt wurde Zinnerz bereits unter Tage abgebaut, wobei die Bergleute nur so tief graben konnten, wie es das Grundwasser zuließ. In jener Zeit waren die Eigentümer von Bergbaurechten gezwungen, sich über den Bau eines gemeinsamen Entwässerungsstollens zu einigen, mit welchem das Grundwasser des gesamten Abbaureviers zum Ablauf gebracht wurde. Diese Verträge wurden von Generation zu Generation weiter vererbt. Für die Nutzung des Entwässerungsstollens wurde ein Neuntel des Gewinns an die Eigentümer fällig. Der Erbstollen Dürholz ist gesamt 1500 Meter lang und führt bis unter den Mückenturm. Als eines der ältesten erhaltenen Bergbauwerke im Erzgebirge wurde er zum Kulturdenkmal erklärt. Standort Nummer 8. Ausstellung von Mineralien und der abfallenden Stollen in den Dürholzstollen. Hier haben wir eine Sammlung von Mineralien und verschiedenen Gegenständen, die bei der Rekonstruktion des Stollens gefunden wurden. Interessant sind ein uralter Trog für den Erztransport und eine Mulde, die während einer Arbeitsschicht zu füllen war. Auf diesen Fotos sehen Sie die Stollen in ihrem ursprünglichen Zustand und auch ein weiteres wichtiges Gebäude, das ehemalige Zechenhaus. Die Bergleute kamen hierher, um sich vor und nach der Grubenfahrt bei dem Steiger zu melden, der die Arbeit zuteilte und für die Auszahlung der Löhne verantwortlich war. Es wird erzählt, dass am Zahltag sämtliche Ehefrauen der Arbeiter für den Lohn ihrer Männer Schlange standen. Im ersten Haus unterhalb des Stollens befand sich früher eine Kneipe, weshalb die Frauen befürchteten, dass die Männer dort den gesamten Lohn direkt nach der Auszahlung versaufen würden. Hinter dem Geländer, am Ende des Stollens, sehen Sie den abfallenden Gang, der zum Dürrholz-Erbstollen führt. Standort Nummer 9, Kreuz. Wir befinden uns an einem Ort, der Kreuz genannt wird. Es ist eine Stelle, an der sich unten zwei Gänge kreuzen. Hier entdeckten im Jahr 1868 die Bergleute die Lukasader. Sie ist auf der rechten Seite des Hauptstollens sichtbar. Die Erzader ist im Grunde eine Platte, auch Sohle genannt, die sich in einem Felsmassiv befindet. Die Lukasader ist 2 Kilometer lang, 2 Kilometer breit, mit einer Dicke von 5 bis 60 Zentimeter. Sie führt mit einer Neigung von 35 Grad durch das Massiv. Das in der Ader enthaltene Zinnerz wird als Kassiterit oder Zinnstein bezeichnet. Kassiterit ist ein sehr hartes Mineral. Für die Zinngewinnung war eine Weiterbehandlung in Kläranlagen erforderlich. Hierfür wurde das abgebaute Erz zunächst sortiert, danach zerkleinert und gewaschen. Nach dem Zerkleinern wurde es zu einem Hüttenwerk transportiert, wo es gewogen, erhitzt und in Öfen geschmolzen wurde. Der Probestollen, welcher sich rechts vor uns befindet, wurde im Zweiten Weltkrieg von Kriegsgefangenen geschaffen. Er ist 1,5 Kilometer lang und endet direkt unterhalb der großen Pinge am Mückenturm. Eine Pinge ist eine trichterförmige Vertiefung, die durch Bergbauaktivitäten entstanden ist. Die Pinge am Mückenturm ist eine der größten im Erzgebirge und wurde aus diesem Grunde zum Kulturdenkmal erklärt. Am Einstieg zu dem Probegang sehen Sie eine Bergbautoilette. Standort Nummer 10. Jungfrau Maria. Bei Beobachtung der Lukasader kamen wir an eine Stelle, an der sich das ursprüngliche Profil links mit einem aus Eisen und Schlägel geschaffenen Probestollen kreuzt, welcher rechts nach oben führt. Zwei Arbeiter, ein Bergmann und ein Helfer, arbeiteten immer an der vorderen Seite des Stollens, an dem die Ausgrabung stattfand. Es war eine harte Arbeit. Sie mussten knien, wenn sie auf engstem Raum arbeiteten, sie leuchteten nur mit ihren Grubenlampen. Sie verbrachten also die gesamte 6-stündige Schicht in Feuchtigkeit, Dunkelheit und Kälte. In 6 Stunden Arbeit rückten sie ca. 2,5 Zentimeter vor. Und wie viel haben sie verdient? Ihre Löhne reichten gerade aus, um die Familien zu ernähren, aber oft mussten Frauen und Kinder mit Sortieren und Zerkleinern des Erzes hinzuverdienen. Standort Nummer 11. Am Sammelbecken. Während des Zweiten Weltkriegs konzentrierte sich der Bergbau auf den Abbau von Wolframit. Dieser erfolgte auf 2 Arten. Im Stollen oder in der Kammer. Beschreiben wir die erste Art des Abbaus. Nach einer Aderbiegung führten 2 in 25 Meter Entfernung parallel verlaufende Gänge von dem Hauptstollen nach oben. Diese wurden mit einem ebenfalls 25 Meter langen Stollen verbunden. Dadurch entstand ein 25 mal 25 Meter großer Block, der für den Abbau bereit war. Nachdem ein Block auf einer Ebene gefördert worden war, schuf man eine weitere Ebene und so weiter fort. Hier im Stollen sind die Ebenen wie eine Treppe, da die Ader nicht senkrecht durch das Massiv führt, sondern in einem Winkel von 35 Grad durch das Massiv verläuft. In der ersten Ebene wurde ein Wassertank gebaut, in dem die Bergleute ihre Bohrhämmer spülen konnten. Gehen wir weiter, ist die Lukasader oben rechts und unten links gut erkennbar. Standort Nummer 12. Ausschüttung. Wir befinden uns jetzt an dem sogenannten abfallenden Gang, wo wir erklären werden, wie das Fördergut, das heißt das Erzgestein, transportiert wurde. Damit das geförderte Material von den oberen Ebenen zum Hauptstollen gelangen konnte, musste ein niedriger Stollen mit Gefälle geschaffen werden. Man bezeichnet sie als eine Abbaustrecke. Sie war mit Holz, später mit Blechrinnen ausgelegt, durch die das Fördergut hinabglitt und am Hauptstollen in breitstehende Grubenkarren hineinfiel. Voll beladen mussten die Grubenkarren durch den Stollen nach draußen zu Kipphalde geschoben werden. Standort Nummer 13. Die Ader Lukas. In diesem Abschnitt haben wir unsere Zinnader Lukas für Sie gereinigt. Sie ist von ihrem Zinngehalt und ihrer Größe eine der mächtigsten Erzadern, nicht nur in Tschechien, sondern in ganz Mitteleuropa. Die Ausbeute pro Tonne Fördergut betrug 30 Kilogramm reines Zinn. Weiter ist sie die längste Zinnader in Mitteleuropa. Zinn ist ein silbernes Metall, welches nicht gesundheitsschädlich ist und nicht korrodiert. Es lässt sich leicht verarbeiten. Zinn wurde vom Mittelalter bis zum Barock zur Herstellung liturgischer Gegenstände wie Taufbecken oder Kirchenleuchter verwendet. Vor der Erfindung des Porzellans wurden Geschirr und Spielzeug aus Zinn hergestellt. Noch heute wird eine dünne Zinnfolie verwendet, um das Innere von Dosen zu überziehen. Standort Nummer 14. Große Kammer über der Eisenverstärkung. Wir sind an einer Stelle, an der wir die zweite Bergbaumethode zeigen möchten, die sogenannte Kammermethode. Wie der Name schon sagt und wie wir sehen können, haben die Bergleute zuerst eine Kammer an der Zinnader ausgegraben, welche dann mit Taubengestein befüllt werden konnte. Somit sparte man sich den Abtransport von weiterem Abraum aus dem Stollen. Die parallelen Stollengänge, welche beim Abbau des Erzes entstanden, konnten ebenfalls später mit Abraum befüllt werden. Standort Nummer 15. Der erste einfallende Stollen auf der deutschen Ebene. Der Zinnerzabbau im Stollen Alter Martin erfolgte bis zum Beginn der 1930er Jahre. Noch im Jahr 1920 arbeiteten 120 Bergleute in drei Arbeitsfeldern. Zwei Jahre später wurde dort der Betrieb eingestellt. Während des Zweiten Weltkriegs wurde im Januar 1940 der Stollen feierlich wiedereröffnet. An der Veranstaltung nahmen Vertreter der SDP, der Sudetendeutschen Partei, unter der Führung von Konrad Henlein teil. Kriegsgefangene wurden unter Tage eingesetzt. Sie suchten nach einem größeren Vorkommen von Wolframit in den Erzadern. Dies ist das Erz, aus dem Wolfram hergestellt wird. Wolfram dient der Veredelung von Stahl, der im Dritten Reich in erheblichen Mengen von der Rüstungsindustrie nachgefragt wurde. Damals wurden hier zwei einfallende Stollen geschaffen. Dieser ist einer von ihnen. Er ist 60 Meter lang und markiert den Anfang der sogenannten deutschen Ebene. Standort Nummer 16. Ansteigender Hauptgang. Wir werden jetzt an dem ansteigenden Hauptgang anhalten. Er ist 190 Meter lang und diente zum Förderguttransport von den Ebenen. Es gibt insgesamt 9 Ebenen im Stollen, 7 davon über uns. Wir befinden uns in der 8. Ebene. Eine Ebene befindet sich unter uns. Die Gänge aller 9 Ebenen sind insgesamt 30 Kilometer lang. In der obersten Ebene wurden bei der Vermessung 1 Meter breite und 1 Meter hohe Gänge entdeckt, aus einer Zeit, als Bergleute Zinnerz nach einer Methode förderten, die als Feuersetzen oder Steinbrechen bezeichnet wurde. Wir erinnern uns, dass vom 15. bis zum 18. Jahrhundert Zinnerz durch Grabungen an der Oberfläche abgebaut wurde und die Bergleute aus engen Gängen in diesen Gruben das kostbare Zinnerz abbauten. Deshalb befindet sich der älteste Abbau in der obersten Ebene. Das Feuersetzen war ein langsamer, aber effizienter Weg, den Felsen zu brechen. Vor dem Stollengang entfachte man ein Feuer, das den Felsen erhitzte. Der heiße Felsen wurde mit kaltem Wasser übergossen. Dieser Vorgang wurde so oft wiederholt, bis der Felsen aufgrund der unterschiedlichen Temperaturen Risse bekam. Hierauf hämmerten die Bergleute Eichenkeile in die Risse. Diese wurden wiederum gewässert, die Holzkeile schwollen mit dem Wasser an und vergrößerten so die Risse im Felsen. In diesem Moment begannen die Bergleute mit ihren Eisen und Schlägeln, das heißt mit beiden Hämmern von unserem Bergbauemblem, den rissigen Felsen zu brechen. Während des Zweiten Weltkriegs wurden ähnliche Bohrer wie die hier ausgestellten im Bergbau eingesetzt. Standort Nummer 17. Abfallender Hauptgang am Hund. Wir gingen von dem ansteigenden Hauptgang zum abfallenden Hauptgang. In den Jahren 1939 bis 1945 wurden zwei abfallende Gänge unterhalb des Hauptgangs geschaffen. Der erste, nördlichere, führte in den alten Dürholzerbstollen. Wir befinden uns an dem zweiten, 90 Meter langen abfallenden Gang, der als Hauptgang diente. Wir haben hier Beispiele für Arbeitshilfsmittel und Werkzeuge, die in den Nachkriegsjahren und der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts verwendet wurden. Luftbetriebene Diamantkronenbohrer, Zünder, Handschienenbieger, Heber und eine Handbinde. Die Winde ist eine Seilwinde, mit der die beladenen Hunde, Grubenwagen, herabgelassen und in den Transportgang gezogen wurden. Hier sehen Sie einen ursprünglichen Grubenwagen aus der Bergbauzeit während des Zweiten Weltkriegs. Er wird auch Wiege genannt, weil er sich von einer Seite zu anderen neigen lässt. Auf der rechten Seite sind Wappen von Bergbaustätten zu sehen. Standort Nummer 18, Glücksquelle. Hier, an dieser Stelle, werden Wünsche erfüllt, an der Glücksquelle. Der Sage nach erfüllen die Erdmenschen, welche die Hüter der unterirdischen Schätze sind, die Wünsche aller derer, die Geheimnisse bewahren können. Das Wasser der Glücksquelle ist trinkbar. Wenn Sie möchten, können Sie das Wasser probieren und sich etwas wünschen. Wenn Sie Ihre Wünsche niemandem mitteilen, werden sie innerhalb eines Jahres erfüllt. Standort Nummer 19. Sprengstofflager, Ende der Besichtigung. Wir erreichen nun das Ende unserer Besichtigung und müssen feststellen, dass die unterirdischen Stollen und Schächte sehr kalt und nass sind. Wie die Bergleute während ihrer harten Arbeit ausgesehen haben, sehen wir an der Kleidung der hier ausgestellten Figuren. Die Arbeitskleidung der Bergleute bestand aus Hosen, zumeist schwarze Gamaschen, einer leichten Leinenbluse mit Kapuze, die auch als Kittlitz bezeichnet wurde. Sie reichte bis zu den Knien und war mit einem Lederband festgezurrt, an dem die Ersatzeisen, der Docht und das Feuerzeug hingen. Sie trugen Lederknieschützer und bis über die Waden reichende Lederstiefel. Die letzte Stelle ist das Sprengstofflager, das in den 1950er Jahren genutzt wurde, das heißt in den letzten Jahren des Betriebs des Stollens, zu der Zeit, als der Untersuchungsgraben unter dem Mückenturm fertiggestellt wurde. Das Lager war gemäß den Sicherheitsbestimmungen in zwei Bereiche unterteilt. In einem wurden die Zünder gelagert, im anderen befand sich das Sprengstoffdepot. Wir haben hier Geräte zur Messung der Luftqualität, Atemgeräte und weitere Technik ausgestellt, die von Grubenrettern genutzt wurden. In den Erzgruben, so auch hier, musste jeder Bergmann mit einem kleinen Selbstrettungsgerät ausgestattet sein, mit welchem er im Brandfall in der Lage war zu atmen. Größere derartige Rettungsgeräte wurden in Kohlengruben eingesetzt, wo die Gefahr von Gasleckagen bestand. Diese Geräte dienten als Sauerstoffquelle in vergasten Kammern oder Stollengängen. Sie ermöglichten ein Überleben für maximal 45 Minuten. Wir haben hier zum Beispiel auch das Atemgerät CH255 für Rettungskräfte, das in der Tschechischen Republik von der Firma Hirana hergestellt wurde. Es ist ein Gerät zur Regeneration der ausgeatmeten Luft über einen geschlossenen Luftkreislauf. Das Gerät verfügt über ein Sauerstoffreservoir und einen Kohlendioxidabsorber. Die Arbeit mit diesem Gerät war sehr schwierig, da es 20 Kilogramm schwer ist und sich nach einer Stunde auf eine Temperatur von 65 Grad erwärmt. Seit den 1980er Jahren werden untertage Rettungsgeräte der deutschen Firma Dräger eingesetzt, die zu den besten der Welt gehören. Sie arbeiten nach dem gleichen Prinzip, mit Hilfe eines geschlossenen Luftkreislaufs, jedoch aufgrund eines Drei-Wege-Ventils halten sie doppelt so lange und wiegen nur 12,5 Kilogramm. Ihr einziger Nachteil ist der sehr hohe Preis. Vor 30 Jahren kostete das Dräger-Atemgerät so viel wie ein PKW der tschechischen Firma Skoda. Vielen Dank für Ihren Besuch in dem alten Martinstollen in Graupen und für Ihre Aufmerksamkeit. Nach der Rückfahrt zum Eingang ist es möglich, das Freilichtmuseum zu besichtigen. Wir verabschieden uns mit dem Gruß der Bergmänner. Glück auf!